SWR 2 Zeitgenossen.
Katja Petrowskaja, Sie sind Autorin und Journalistin. Geboren sind Sie in Kiew, leben aber seit über 20 Jahren in Deutschland. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung haben Sie eine Fotokolumne mit dem Namen Bild der Woche. Und direkt nach dem ersten Jahrestag des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine haben Sie für diese Kolumne ein Foto eines jungen ukrainischen Soldaten ausgesucht. Man sieht sein Gesicht, das voller Matschflecken ist. Wobei, um genau zu sein, sieht man eigentlich nur seine blauen Augen, mit denen er uns direkt anschaut. Was sehen seine Augen? Was sieht dieser Soldat?
Ja, ich habe diese Frage jetzt nicht erwartet und überhaupt das Wort Jahrestag. Es ist so merkwürdig, wir haben uns gewöhnt an diesem Wort in Bezug zum Zweiten Weltkrieg und eigentlich Jahrestag. Es ist eher Kriegsende als Kriegsbeginn. Und jetzt ist ein Jahr seit russischen Angriff vergangen und es ist sehr schwer, das zu akzeptieren eigentlich, weil dieser Krieg wahnsinnig absurd ist. Also jeder Krieg ist absurd, aber dieser ist überhaupt nicht fassbar. Und dass es so lange dauert, das ist ein Jahr zu viel oder es ist 8 Jahre zu viel, sagen wir so. Und ja, dieses Gesicht, ich schreibe seit 2015 Kolumne über Fotografie und merkwürdigerweise das erste Foto war tatsächlich ein Kriegsfoto aus der Ukraine. Also das Foto hat mich fast gezwungen, darüber zu schreiben.
Das war ein Bergmann, oder?
Ja, das war Bergmann. Das war Bergmann aus Donbass und das war, ja, das war kein ähnliches Foto, aber auf jeden Fall, das war ein Mann, der auf uns schaut und man kann seinen Blick nicht deuten. Er raucht und sein Gesicht ist vom Rauch bedeckt und seine Augen sickern durch, wie die Augen von Werwolf oder von einer Ikone oder, ja, und man kann sich von diesem Blick nicht trennen und dieser Blick eigentlich fragt uns, wo wir mit diesem Krieg in der Ukraine stehen. Und dieses Foto hat mich tatsächlich verfolgt damals und so habe ich angefangen, überhaupt über Fotos zu schreiben, weil ich mit damaligen Krieg schon nicht zurechtkam. Wie kann man überhaupt damit zurechtkommen? Und seit Anfang des Krieges habe ich viele Fotografen in Instagram abonniert. Das bedeutet, jeden Morgen schaue ich durch die Fotos und sehr, sehr viele Kriegsfotos. Und es gibt tatsächlich unglaubliche Menge von Fotografen an der Front auch. Und das sind sehr, sehr bekannte Fotos von zwei Fotografen. Das ist eigentlich ein Ehepaar aus Odessa. Sie waren Hochzeitsfotografen, zwar sehr bekannte, also sie haben nicht so ganz formale Hochzeitsfotos gemacht. Und das sind Fotos aus Bachmut. Das bedeutet, sie sind tatsächlich an der Frontlinie, sie waren an der Nulllinie und um diesen Blick herum sozusagen sieht man Panzer, Artillerie, Matsch, sehr viel Dreck, sehr viele Gesichter von sehr müden Soldaten. Dann plötzlich dieser Blick, ja. Und eigentlich fast kindlicher Blick eines Soldaten. Ich meine, er ist vielleicht jünger als meine Kinder, ja. Und zwar sein Gesicht ist wirklich, sein Blick ist wirklich unglaublich. Also man sucht fast nach einer Müdigkeit oder nach einer Bösheit oder nach Härte oder Trauer oder etwas, ja. Und sieht nur so eine Überraschung und so fast eine pure Existenz von einem jungen Mann, der einfach mit offenen Augen die Welt anschaut. Aber die Welt sehen wir in anderen Fotos, also die Welt um ihn herum. Und das hat mich so erschüttert, also diese auch fast naive und gutmutige, vielleicht kann man nicht sagen, aber so ein bisschen naiver und ein bisschen, ja, spielerisch, so ganz, ganz leicht davon, ja. Und vielleicht liegt es auch daran, dass diese Matschpunkte auf seinem Gesicht an Sommersprosseln so ähneln. Und schon wenn man so weiter blättert und sein Gesicht ein bisschen vergisst, bleibt etwas so wie ein Rothaariger mit Sonnensprossen in Erinnerung. Und dann geht man zurück und sieht die Welt, die von russischer Armee komplett vernichtet wurde. Also Bachmut ist eine sehr bekannte Stadt und war ziemlich eine ziemlich gemütliche Stadt eigentlich. Aber die existiert nicht mehr. Ja, es ist alles flachgelegt.
Sie haben eben die Eindrücke beschrieben, die dieser junge Mann wahrscheinlich haben wird als Soldat an der Front bei Bachmut. Und diese Eindrücke, die er hat und auch viele Menschen in der Ukraine, die in diesem Krieg leben, das ist ja nochmal etwas anderes, als wenn wir das auf den Fotos hier im warmen Deutschland sehen. Wie gehen Sie mit dieser Spannung um?
es ist unmöglich, damit umzugehen. Und was ich aber in diesem Foto erstaunlich fand und warum ich darüber sprechen wollte, dass diese Leute, die da sind, sie sind müde, sie sind vielleicht ja verzweifelt manchmal. Also sie heroisieren diese Krieg überhaupt nicht. Sie wollten nicht an der Front sein. Sie verteidigen ihr Land, weil sie ganz genau wissen, wie den russischen Frieden ausgesehen hat und besonders in besetzten Gebieten. Und wir wissen das jetzt alle. Deswegen verstehe ich diesen Aufruf für Verhandlungen wirklich nicht, weil wir gesehen haben, wie Cherson und andere Städte ausgesehen hat und auch mit Folterkammern für Kinder und alles Mögliche und mit Vernichtung von Zivilisten. Wie ich damit umgehe, ist es eigentlich nicht so wichtig. Ich habe für mich das so entschieden, dass ich seit Anfang des Krieges nur über Kriegsfotos geschrieben habe. Es bedeutet, ich habe die Kolumne einmal pro 3 Wochen und ich versuche in so einmal pro 3 Wochen mindestens für mich einen Fokus finden, wo wir mit diesem Krieg stehen. Es gibt in der deutschen Presse unglaublich viel. Also seit Anfang des Krieges, und das muss man sagen, wurden Tagebücher von verschiedenen Menschen, so zum Beispiel Evgenia Belarusis hat aus Kiew geschrieben, und es gab sehr, sehr viel Berichterstattung und Reportagen. Man kann wirklich nicht sagen, dass man wenig weiß. Ja. Und das bedeutet, meine Funktion ist keine Reportagenfunktion. Ich habe immer versucht, also informativen, aber auch seelischen Fokus für mich zu finden, wo wir uns jetzt befinden. Zum Beispiel, ich erinnere mich an einen Moment, als ich wirklich begriffen habe, dass man wirklich diesen Krieg online erleben, ja, und nicht nur den Krieg, also alle diese Soldaten haben Handys und man kann nicht in allen offenen Netzwerken denen folgen, aber auf jeden Fall, es gibt viele Telegram-Kanäle, wo man sehr, sehr viel mitkriegt. Und als die ihre Aufrufe aus Azovstal verfasst haben und man fieberte wirklich, man hatte das Gefühl, und da gab es wirklich sehr viele Frauen auch, dass wir ihren Tod online beobachten, ja, und dass wir nichts machen können und wir diskutieren hier 2 Panzer oder 3 und solche Dinge, ja, und dann sitzt man in eigenen warmen Stuben und ich weiß nicht, wie man diese Gefühle beschreiben kann, aber auf jeden Fall, dass man auch verantwortlich ist daran, dass da die Leute sterben und wie man damit umgeht, ich weiß nicht.
Gibt es denn, Sie haben ja schon gesagt, das ist ja ein Krieg, den man wahnsinnig gut auf Social Media verfolgen kann. Also von zahlreichen Telegram-Kanälen. Sie haben erzählt, dass Sie auf Instagram vielen Kriegsfotografen, Fotografinnen folgen. Gibt es Bilder, die Sie nicht ansehen können? Auf Instagram gibt es ja manchmal diese Warnung, sensibler Inhalt. Man muss einen extra Knopf betätigen, um das Bild am Ende doch sehen zu können. Zögern Sie da manchmal?
Ja, natürlich. Aber man weiß, dass alles, was verboten ist oder wo es gewarnt wird, das ist so dieses doppeltes Gefühl von Angst und Verführung. Das weiß man aus dem Krieg und Pornografie. Und das ist wirklich ein sehr, sehr ambivalentes Gefühl. Und ich meine, das ist ein sehr, sehr großes Thema, was man sehen darf, was man nicht darf. Und letztendlich ist es nicht nur Social Media für mich. Ich habe auch darüber geschrieben. Mein Klassenkamerad ist auch also in der Nähe von Bachmut gefallen. Und ich habe ihn seit 30 Jahren nicht gesehen. Aber auch wegen des Krieges ist meine Klasse plötzlich in einer Facebook-Gruppe gewesen. Und ja, durch den Krieg kam auch andere Nähe mit den Menschen. Ja, das ist auch ein sehr interessantes Thema. Und übrigens nicht unbedingt mit den Menschen, mit denen man davor nah war. Also es bilden sich auch sehr spontane soziale Werke, wie man wem hilft und tauchen neue Menschen auf. Und auch dadurch, dass ich mit einigen Freunden oder neuen Freunden versucht habe, zum Beispiel Menschen zu evakuieren oder einer Museumsinitiative zu helfen, sind mehr und mehr Leute dabei, die ich persönlich kenne oder persönlich kennengelernt habe, die mittlerweile an der Front sind. Und zum Beispiel mein Klassenkamerad war 52, ja. Es ist nicht der Alter, wenn man unbedingt an der Front sein soll, ja.
Das Foto von Ihrem Klassenkameraden, Sie hatten es Ihnen gesagt, das kam auch in der Kolumne vor. Das war ein Foto von 1975, wo man Mitschüler von Ihnen sieht und eben diesen Klassenkameraden in Theaterkostümen bei einer Theateraufführung. Und Sie haben gesagt, dass Sie es sehr schwierig fanden, diesen Satz zu schreiben, mein Klassenkamerad ist eben in diesem Krieg gestorben. Warum haben Sie sich dennoch dafür entschieden?
Ich weiß nicht, aber es ist ein bisschen wie mit Fotos, ja. Also zeigen oder nicht zeigen? Ja, wo ist diese Unschuld? Wo ist, also wie kann man eine Geschichte erzählen über Gewalt, über Tod, ohne Gewalt auszuüben? Ja, und deswegen habe ich auch dieses Foto ausgewählt. Das ist aus unserer Schule und komischerweise gab es da zwei Menschen, die in diesem Theaterstück nicht mitgespielt haben. Das war er, weil er sehr schüchtern war und er war bei Licht, also Ausstattung und Bühnenbild. Und ich, weil meine Mutter die Leiterin dieses Theaters war. Und dieses Bild ist aus ganz anderen Zeiten. Und das Theaterstück war über Widerstand der Adlige gegen zaristische Macht. Ja. Und eigentlich, ich habe geschrieben, mein Klassenkamerad ist gefallen und es klingt so brechtianisch. Ich weiß nicht, das war für mich so plötzlich auch dieser Kontext, ja, dass man auch mit diesem Krieg so alleine ist, mit dieser Stimme, egal wie viele Leute verstehen, was abläuft, ist man mit jedem Tod sehr einsam. Und das ist tatsächlich auch die Frage nach Existenz hier. Ja, ich meine, ich sitze jetzt neben Ihnen und ich habe Ihnen gerade erzählt, dass ich letzte Woche mit einer Freundin von mir nach Leichen gesucht habe, weil ihr Neffe gefallen ist und ihr Neffe ist ein jüdisches Kind aus Kharkiv, ja, und sie lebt seit Jahren in Haifa, in Israel und wir sind damit beschäftigt, ja, und wir sind wirklich weit weg von dem Krieg. Wie geht es den Menschen da, die da in Kiew sitzen? Und das ist natürlich ein ewiges Thema. Also wir sind hier und ich bin sozusagen mit dem Tod von dort plötzlich in Raum hier. Und das bedeutet oft, dass ich eine Art moralisches Recht habe, darüber zu sprechen. Und mit diesem Krieg befinden wir uns gleichzeitig in der Situation, dass man alles zeigen muss, ja, um das zu erzählen, also auch Reportagen, Fotos und gleichzeitig diese Unschuld oder Ehre von den Menschen zu schützen. Natürlich sehe ich in Instagram viel mehr ganz harte Bilder als in deutschen Zeitungen. Und das ist auch okay so. Die Frage ist nach der Grenze. Also da liegt ein verdeckter Körper und neben dem Körper sitzt ein Mann und das ist Vater von diesem Teenager in Kharkiv und er hält seine Hand. Und es gab eine riesige Diskussion schon darüber, ja, ob es nicht in dieser Minute des Trauers für diese Person unmöglich ist, dass er fotografiert wird und durch die Presse geht, aber wie erzählt man seine Geschichte sonst? Und das bedeutet, es ist ganz, ganz wichtig, darüber zu diskutieren und auch im Text über das Foto darüber zu schreiben, über diese Zweifel, das zu zeigen, ja, also diese Fragwürdigkeit oder Ambivalenz. Und das ist, glaube ich, in Benutzung von Fotos eine der wichtigsten Themen. Das Foto ohne Text ist ein Manipulationsfeld.
Ja. Ja, darüber hat auch die amerikanische Essayistin Susan Sontag geschrieben in ihrem Essay »Das Leid anderer betrachten«. Also sie hat zum einen darüber geschrieben, über diese eigentümliche Ästhetik, nennt sie das, von Gräuelfotos, von Fotos von verletzten Körpern. Und sie sagt, dass diese Schreckensbilder, die helfen nicht zum Verstehen, sondern die schockieren nur. Und damit man sie verstehen kann, brauche man Zusammenhänge, also Erzählungen. Ist es das, was Sie in Ihren Fotokolumnen, in Ihren Texten zu den Fotos eben auch machen?
Einerseits ja, aber ich spreche nicht über solche Bilder. Ich versuche das zu vermeiden. Es ist Arbeit von anderen Menschen. Und ich finde, eine der wichtigsten Sachen im Krieg ist tatsächlich diese Reportagen oder direkte Zeugnisse. Und es ist mittlerweile ein Muss, dass wenn man von der Front berichtet oder von Evakuierung von Flüchtlingen oder von Zuständen in einer oder anderen Stadt, da sind immer zwei Menschen, Journalist und ein Fotograf oder Fotograf, der auch Journalist ist. Es bedeutet, es gibt keinen Fotograf, der Fotos liefert und dann schreibt jemand einen Text darüber. Es bedeutet, dass sie zusammenarbeiten und sie wissen alle Kontexte. Sie stehen vor diesen Menschen, sie stehen in dieser Gegend und sie beschreiben so ganzen Kontext zusammen. So. Und das ist ganz wichtig. Und es sozusagen minimalisiert die Gefahr der Manipulation.
Obwohl, der Manipulation der Bilder.
Ja, ja,
ja. Aber Sie haben gerade gesagt, Sie schreiben nicht über solche Gräuelfotos. Aber Sie schreiben ja auch über Bilder, die schockierend sind. Zum Beispiel, Sie hatten eine Fotografie beschrieben aus Izium, wo man die Massengräber gesehen hat, die ausgehoben werden. Das sind ja auch schockierende Bilder. Und wenn Sie darüber nachdenken und eine Erzählung liefern, ein Nachdenken liefern, dann ist es vielleicht auch eine Hilfe, sich nicht so ohnmächtig zu fühlen, wenn man nur Rezipientin ist dieser Bilder?
Auf jeden Fall. Es ist natürlich keine Therapie, auf keinen Fall. Aber es ist fast ein Ritual, ja. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, wenn man direkt den Menschen nicht helfen kann oder niemanden retten kann, der schon tot ist, diese Gelände zu betreten. Und ich betrachte oft meinen Text als eine Art Ritual. Ja, also das ist ein vielleicht auch Todesritual, den ich erstellen kann, also für mich privat. Aber ich zeige kein Gewaltbilder und das ist für mich prinzipiell. Ich schreibe oft über diese Ambivalenz. Ich habe ein Foto beschrieben, es ist eigentlich ein Video gewesen von einer unglaublichen Schönheit, also fallende Sterne. Und ich habe plötzlich so Sound angeschaltet und das war ein schimpfender Soldat. Er hat erst bewundert, dann hat er geschimpft und dann hat er plötzlich so fast Atem verloren. Und ich verstehe auch also in diese 18 Sekunden, dass es Phosphorbomben ist und dass er vielleicht auch gerade stirbt, ja. Und das sind so Bilder, ich weiß nicht, sie fragen mich, wie man damit umgeht. Ich weiß nicht. Also ich habe versucht, dann die ganze diese Sequenz zu beschreiben und auch in Kontext des Krieges zu stellen und auch in Kontext von ja, russischen Feldzügen. Ja. Zum Beispiel ein Foto von ein Pärchen, Mutter und Tochter, sie lächeln und sie sind so ein bisschen wie Bohemians gekleidet, also sehr, so wie, ich weiß nicht, irgendwelche Künstler in Los Angeles. Und dann stellte sich heraus, und das ist eine wahnsinnige Geschichte gewesen. Ich habe ein anonymes Foto aus Facebook, dann stellte sich heraus, dass das Foto ist gemacht von einem Mann, der Begräbnis meines Vaters fotografiert hat. Im zweiten Zug hat es herausgestellt, dass er nach Izum, und das ist ein Foto aus Izum, aus befreiten Izum, gefahren ist mit einer Frau, die Schülerin meiner Mutter war und die selbst Tochter eines berühmten Fotografen aus Kiew ist und seine Bilder sind in meinem Wohnzimmer. Und diese Menschen auf dem Bild, die lächeln und so mondän gekleidet sind, sind eigentlich, also es ist Mutter und Tochter, die mehrere Monate überhaupt nicht aus dem Keller rauskamen. Und als die Stadt befreit wurde, ist Mutter sofort rausgegangen, aber die Tochter konnte nicht aus dem Haus. Und eigentlich alle Kette von diesen Leuten, die ich teilweise kannte, haben mit ihr über Malen geredet und immer weiter über Malen. Und dann haben sie sich verabschiedet und sie ist automatisch eine Jacke angezogen und rausgegangen zum ersten Mal seit diesen Monaten.
Das Foto hält diesen Moment
genau.
fest.
Genau, und ich konfrontiere ein glückliches Foto. Ich meine, das ist genau, was man mit Fotos macht oder was Fotos mit uns machen. Ja, das ist eine Begegnung, die man entziffert.
Die Autorin und Journalistin Katja Petrowskaja, heute zu Gast in den SWR2 Zeitgenossen. Frau Petrowskaja, Sie sind 1970 in Kiew geboren und dort aufgewachsen. Ihre Mutter war Geschichtslehrerin und Ihr Vater war Gelehrter, der aber aufgrund von Repressionen lange keine Möglichkeit hatte, in diesem sowjetischen System arbeiten zu können. Und die Wohnung Ihrer Eltern, die war voller Bücher. Wenn ich das richtig gelesen habe, da waren wirklich alle Räume voll damit. Was hat das bedeutet? War dieses Lesen auch so eine Möglichkeit, sich zurückzuziehen vor dem Leben in der Sowjetunion?
Ja, absolut. Also eigentlich meine Eltern konnten nicht richtig reisen. Also Sowjetunion war riesig, man konnte reisen, wohin man wollte, aber trotzdem dieses Gefühl von eiserner Vorhang. Und ich habe auch darüber kurz geschrieben, also in einem von diesen Fotos sitzen wir alle vor einem sehr, sehr schönen Vorhang mit Blumen und ich hatte immer gedacht, das war kein eiserner Vorhang für uns, sondern meine aus unserem Zimmer mit Blumen. Und das war eine ganz komische Mischung von Unterdrückung und eine sehr schöne Kindheit. Also mit sehr viel Ruhe, mit sehr viel Liebe und mit sehr viel Freundschaft. Also ich glaube, das ist ein bisschen so, ich möchte jetzt nicht nostalgisch wirken, aber ich glaube, sehr, sehr viele Leute sind ins diese menschliche übergegangen und es war so fast so diese private Räume oder Räume mit Büchern. Manchmal waren das wahnsinnig kleine Wohnungen. Wir hatten Glück gehabt.
Ja, ein 14-stöckiges Wohnhaus haben Sie gewohnt, aber ein Luxus aus Ziegelstein kann man in einem Ihrer Bücher lesen. Was heißt das, ein Luxus aus Ziegelstein?
Also eigentlich, das war kein Plattenbau. Es bedeutet, das war nicht so hellhörig wie Plattenbau und das war tatsächlich das Haus von Sowjetministerium und das war eine wahnsinnige Geschichte. Also ich bin eigentlich auf dieser Straße geboren, wo 2014 Maidan-Zeit 100 Menschen getötet wurden. Und das ist auch eine Sequenz, in der man nicht versteht, wo die Literatur endet und wo die Geschichte anfängt, weil mein erstes Buch, vielleicht erster, endet damit, dass ich zurück zu meinem Geburtshaus komme und das ist Institutskaja Straße in Kiew. Und ich habe das Buch 2013 beendet und ich war kurz vor Premiere, also wirklich 2 Wochen vor der Premiere, als auf meiner Straße, wo ich hier nicht zurückkomme, in diesem Buch, was gerade fertig geworden ist, 100 Menschen getötet wurden. Und in meinem Buch geht es um den Zweiten Weltkrieg und über diese ständige Stolpern über diese Geschichte und über diese Ermordung von so vielen Menschen, also 100.000 in Kiew. Und dann plötzlich passiert sowas, ja. So mein erstes Haus. Dann wurden wir mehrmals, also das war auch die Methode von Sowjetunion, mit Andersdenken und so umzugehen. Wir wurden mehrmals aus Zentrum in sozusagen immer weiter verschoben. Mit unseren 10.000 Büchern, 2 Babuschkas und 2 kleinen Kindern und meine Mutter, die 2 Schichten in der Schule gearbeitet hat. Also das ist absoluter Wahnsinn. Und das bedeutet, meine Mutter hat irgendwann Widerstand gezeigt und hat gesagt, ja, ich werde nicht jetzt nach einem Jahr wieder in eine andere Wohnung gehen.
Und warum mussten Sie oft umziehen? Waren das Repressalien?
Ja, wir wurden gezwungen. Ja, also erste Wohnung wurde von einem Ministerium weggenommen, obwohl uns gesagt wurde, es wird nur renoviert. Und diese Wohnungen wurden nie uns zurückgegeben. Das bedeutet, ja, also das war eine absolute Lüge. Und ich glaube, die Geschichte ist so, dass diese sowjetische Behörden, als meine Mutter gesagt hat, ich fahre nirgendwohin weiter. Sie hatten gedacht, dass sie irgendwelche Schutz in der Partei hat oder irgendwie, weil die sowjetischen Menschen in den Jahren 75 sich nicht so benehmen. Es bedeutet, das ganze Haus war schon weg und wir waren mit einer Großmutter, die Schizophrenie hatte, eine, die blind war, mein Vater, der sozusagen nicht arbeiten konnte, meine Mutter, die 2 Schichten hatte und ich mit meinen 5 Jahren und mein Bruder mit 12. Ja? Also es ist wirklich Wahnsinn, wir waren in einem leeren Haus. Und die hatten uns eine unglaubliche Wohnung in einem Haus vom Sowjetministerium gegeben. Das bedeutet, mein Vater hat in den ersten Tagen einen Mann in Aufzug getroffen, der ihm ein Verhör in diesen sowjetischen Stasi, in Geheimdienst, so Verhör geführt hat. Also sozusagen sein Feind. Und wir hatten plötzlich so eine 4-Zimmer-Wohnung mit allen diesen sozusagen Parteigenossen.
Mhm. Sie haben sich in Ihrem Buch vielleicht Esther auch als sowjetisches Mädchen bezeichnet. Das ist jetzt natürlich ein lustiger Zufall, dass Sie sozusagen so in einem sowjetischen Wohnhaus, also wirklich mit den Parteigenossen und so weiter gelandet sind, gewohnt haben. Aber was hieß das genau für Sie, sowjetisches Mädchen?
Also ich frage mich auch, was bedeutet sowjetisch, wie viel Antisowjetisches in einem sowjetischen Menschen oder einer Familie wie meiner gesteckt hat. Also man weiß nicht ganz genau, was das bedeutet. Es bedeutet, das sind die Leute, die in sowjetischer Zeit in der Sowjetunion gelebt haben. Schlusspunkt, ja. Es bedeutet, es ist ein absolut leerer Begriff, den wir dann mit Geschichte füllen sollen. Und was meine Geschichte angeht, natürlich, also ich bin in Kiew geboren, meine Freunde haben mich aufgenommen in Tschernobyl, ja, in Moskau, weil ich eine Blutkrankheit hatte und ich durfte nicht.
Nach Tschernobyl, meinen Sie?
Genau, nach Tschernobyl. Also mein Arzt, Hämatologe, hat gesagt, ich darf nicht in Kiew bleiben, ich wurde sofort rausgeschickt.
Mit 16 war das, und sind Sie nach Moskau?
Mhm. Nach Moskau, ich habe Schule in Moskau absolviert. Also wenn man sagt sowjetisch, wo befindet man sich tatsächlich und was bedeutet das, diese Solidarität, was damals in der Sowjetunion nach Tschernobyl war, dass die Leute mich einfach aufgenommen haben?
Aber wenn Sie das jetzt eben beschreiben innerhalb der Sowjetunion, Sie haben in Estland studiert, Sie haben in Moskau promoviert, Sie sind in Kiew aufgewachsen, eben bis zu Ihrer Pubertät, bis Sie 16 waren, haben Sie dort gelebt. Als dann die Ukraine 91 unabhängig geworden ist, welche Rolle hat das für Ihre Identität gespielt? Wie haben Sie das wahrgenommen?
Eine sehr große. Ich glaube, damals war dieser Wunsch, und ich hatte auch an einem Referendum teilgenommen, das war dieser Wunsch, nicht zu diesem Imperium zu gehören, was wirklich Entscheidungen trifft, Panzer irgendwo hin zu schicken. Das war wirklich, also ich meine, ich bin nicht schuld an 68 in Prag oder ich bin nicht schuld an Ungarn oder sowas, aber es ist tatsächlich, was mir meine Eltern gegeben haben. Wir waren Teil von diesem Imperium und wir haben alle Errungenschaften und Schulden dieses Imperiums in unserer Tasche. Und das bedeutet, ich habe nicht diese Identität, wie viele Leute, das waren die anderen. Ja, das waren die anderen, die uns vernichtet haben, das waren die anderen, die uns erniedrigt haben, das waren nicht die anderen, obwohl ich aus eigentlich klassischen, verfolgten Familie komme. Also ich habe das nicht. Ich habe eher Wahrnehmung von einem Menschen, der dazu gehört, auch zu dieser Geschichte und über diese Geschichte erzählen möchte.
Genau, für Ihre Identität, weil Sie schreiben in Ihrem Buch, vielleicht Esther, sagen Sie auch, wir waren eine russische Familie. Das hat mich beschäftigt, weil Sie sind ja dennoch in Kiew eben geboren und aufgewachsen.
Deswegen Natürlich, aber die Begriffe verändern sich. Und damals, als ich das Buch schrieb, zu sagen, wir waren eine russische Familie, bedeutete, dass unsere Muttersprache Russisch war, nichts anderes, verstehen Sie? Und ich wurde übrigens in Deutschland sehr oft gefragt, okay, bist du jetzt Russin, Ukrainerin, Judin, Sowjetin? Und ich meine, das ist sehr interessant. Ich werde jetzt ukrainisch-deutsche Autorin genannt. Ich bin deutsche Autorin. Ich habe auf Ukrainisch nichts geschrieben und ich bin auch keine russische Autorin. Also es gibt keinen Begriff, außer dass ich schreibe. Ich weiß nicht übrigens, ob ich Schriftstellerin bin. Und die kürzeste Antwort auf die Frage, wer ich bin, das ist vielleicht mein Buch, vielleicht erster. Es bedeutet, man kann das nicht reduzieren zu einem Begriff. Für mich war tatsächlich das Wichtigste, dass wir für uns entscheiden.
Dass die Ukraine für sich entscheidet.
Ja. Genau. Und ich habe übrigens bis jetzt nur einen ukrainischen Pass, weil ich konnte nach 6 Jahren damals oder nach 7 Jahren deutsche Staatsbürgerschaft beantragen. Aber ich wollte nicht meinen Pass loswerden. Und das ist übrigens ein Thema für Deutschland, dass ich seit 22 Jahren hier bin oder 23 und ich darf nicht wählen. Ja? Ich darf nicht wählen und das ist ein Thema für mich. Ich bemühe mich jetzt um doppelte Staatsbürgerschaft, aber ich wollte Ukraine sein und ich wohne mit diesem Pass, obwohl ich nicht nach Great Britain kann und ich stehe immer in dieser langen Schlange. Ich wollte einfach Ukrainerin bleiben. Und es hat natürlich eine ganz, ganz lange Geschichte. Was bedeutete für mich Ukraine 91? Und irgendwie in den 90er Jahren, meine ukrainische Identität war wahnsinnig wichtig, zum Beispiel, weil ich sagen konnte, ich führe keinen Krieg gegen Tschetschenien. Ich weiß nicht, vielleicht klingt das jetzt idiotisch, ja, aber irgendwie war es für mich wahnsinnig wichtig. Also ich hatte nicht so viel von ukrainischer Sprache. Ich habe nicht so viel Kosubinski gelesen. Meine Familie ist nicht in Holodomor getötet. Aber meine heutige Ukraine führt keinen Krieg. Ja, und das war mir wichtig. Und ich habe eigentlich in diesen Jahren in Moskau gelebt. Und ich habe einiges wirklich nicht verstanden. Und ich bin aus Moskau auch ganz bewusst 99 weggegangen. Und das ist für mich, nach Berlin, das ist heute für mich wahnsinnig erstaunlich, weil ich damals mich so schlecht gefühlt habe, obwohl ich wusste, was ich verliere. Ich habe meine Arbeit verloren. Ich habe diese wahnsinnige kulturelle Landschaft in Moskau, unvergleichbare Stadt, was Kultur angeht, verloren, weil ich irgendwie Luft verloren habe mit diesem zweiten tschetschenischen Krieg auch später und auch mit diesem Gespür von Parteikapital, Oligarchen und diesem Geheimdienstmann, der an der Spitze stand. Irgendwie kann auch sagen, ich war ein Verlierer, ich konnte in diesem Spiel nicht mehr spielen und ich war in gewisser Weise ein Verlierer, ja, aber ich habe für mich Berlin ausgewählt, weil hier ein Konsensus über Krieg und Frieden herrschte und auch über kleine Verhältnisse und ich wollte ein kleiner, freier Mensch sein und nicht da einen Kampf führen. Und dieser Kampf leider wurde schon Ende 90er klar. Also irgendwie in dieser Menschenhaltung. Ja.
Aber wie haben Ihre Eltern reagiert, als Sie gesagt haben, dass Sie nach Deutschland gehen? Es ist ja das Land der Täter. Auch Sie haben Familienmitglieder verloren. Ihre jüdische Großmutter, Ihre Großtante wurden von der deutschen Wehrmacht erschossen. Sie sind in Bamyan, in dieser Schlucht bei Kiew, wo...
In Kiew,
wo mehr als 30.000 jüdische Menschen aus Kiew erschossen worden sind in wenigen Tagen 1941 von der deutschen Wehrmacht. Wieso sind Sie dann gerade nach Deutschland gegangen? Das Land der Täter.
Also ich bin Befürworter von Theorie, dass Mensch von der Geburt unschuldig ist. Und wenn wir sagen, Land der Täter, sagen wir, die Leute, die jetzt geboren werden, sind in Land der Täter geboren. Das ist doch Quatsch. Und ich meine, meine Eltern sind normale Menschen. Ja, also mein Vater hat Heinrich Heine auswendig und Goethe und wie noch immer. Ja. Und ich glaube, sie verstehen sehr, sehr gut, dass alle diese Katastrophen, also sie vergehen nicht, aber sie sind auch vergangen. Ja. Und was die Menschen ausmacht, das ist direkte Begegnung. Und ich hatte andere Probleme mit meinen Eltern, weil ich sehr, sehr oft verliebt war. Und meine Mutter hat gesagt, wenn doch jetzt Deutsch kommt. Also,
und dann war es ein Deutscher, oder?
Ja, das war
ein Deutscher. Hat die Liebe auch genau eine Rolle gespielt bei der Wahl Berlin, oder?
Ja, klar. Aber das war ganz eine andere Geschichte. Also als ich immer gesagt habe, ja, mein Mann ist Deutscher, dann haben gesagt alle, ja, klar, mit einem Deutschen nach Deutschland gegangen. Ich habe einen Ehemann seit fast 30 Jahren und er ist zufälligerweise Deutscher. Ja, es bedeutet nicht, dass er deutscher Ehemann ist, er ist mein Ehemann, ja. Und eigentlich die Geschichte war ganz anders. Ich habe ihn überredet, nach Deutschland zu gehen. Ich habe mich wahnsinnig in Berlin verliebt. Und zwar tatsächlich in dieser Understatement, in dieser damals, ich meine, ich kam nach Potsdamer Platz, meine Freunde hatten in diesem Haus, ich werde jetzt heulen, in diesem Haus Weinhut, eine Musikausstellung, also Musikklangausstellung, das war 96. Und Potsdamer Platz war ein Loch in Erde. Und ich würde wirklich heulen. Ich konnte mich nicht vorstellen, dass eine Stadt in den 90er Jahren eigentlich solche Spuren von dem Krieg hat. Und durch die Mauer wurden alle diese Flecken nicht bebaut. Und so komme ich in die Stadt und es sieht genauso wie in Film von Wim Wenders. Mauer ist weg und Elefant ist nicht da, aber alles andere ist da. Und ich war so erschüttert. Ja, jeder Krieg hat sehr viele Gesichter, ja, und das ist tatsächlich absolut nicht klar, wie eine Nation, die größte Humanisten sozusagen erzeugt hat, dann zu Gulag kommt, weil ein russischer Schriftsteller Schalamow meinte, das ist eine direkte Folge aus diesem Humanismus, und wie eine Nation, die solche Musik und solche Philosophen irgendwie hat, zum KZ führt. Das ist, was in jedem Mensch als Frage bleibt. Und natürlich ist es wichtig, wer Täter und wer Opfer war. Das ist nicht zu vergessen. Aber letztendlich, das ist eine viel größere Frage.
Katja Petrowska, ja, in Ihrem Buch Vielleicht Esther, haben wir jetzt auch schon angerissen, da erzählen Sie von Ihrer Familiengeschichte, aber vor allen Dingen erzählen Sie über Ihre Familiengeschichte auch vom 20. Jahrhundert. Und man weiß gar nicht so recht, bei welchem Familienmitglied man anfangen soll. Sie selbst sagen, Ihre Familie bestehe vor allen Dingen aus Legenden. Können Sie das beschreiben?
Ja, man weiß über viele Personen nicht viel, aber ich finde immer noch, dass mein Buch keine Familiengeschichte ist, sondern das ist, also Familie ist so eine Art Fläche, wenn man so sagen kann. Natürlich erzählt man die Geschichte durch Menschen. Es gab meine Großmutter, die eigentlich aus sehr jüdischer Warschau kommt und hat das auch verschwiegen oder sogar vergessen. Und am Ende des Lebens plötzlich, als ich eine Schallplatte aus Warschau mitgebracht hat, hat sie ein jiddisches Lied mitgesungen, was für uns allen Schock war. Wir kannten kein Wort auf Jiddisch und von ihr schon niemals. Es gab einen Verwandter, der, und das ist wirklich eine Legende, Judas Stern, der ein Mitglied der deutschen Botschaft in Moskau 1932 geschossen hat. Und dann stand das in alle deutschen Zeitungen. Judas Stern hat geschossen. Man kann sich vorstellen, dass, wenn es nicht geschehen hätte, hätte Goebbels so ein Typus erfinden sollte, um zu zeigen, dass die Juden eine bolschewistische Macht sind oder bolschewistische Macht eine jüdische Macht ist und so weiter. Also es gab wirklich wahnsinnig interessante kleine Geschichten, wodurch man sehr, sehr viele Komplexitäten des 20. Jahrhunderts aufdecken kann. Aber was Legenden angeht, das ist wirklich was ich in meinem Buch versucht habe. Ich habe versucht, alle Ebenen des Erzählens zusammenzubringen. Das bedeutet, was in der Kindheit mir erzählt wurde, ein Archiv, wirklich große Studien von Historikern und wieder meine Erfahrung jetzt und meine direkte körperliche Erfahrungen, weil es wirklich manchmal verrückt ist, dass wir nicht irgendwohin fahren wie bei diesen deutschen Wanderungen, um wirklich etwas zu erleben, sondern wir sitzen in unseren Zimmern an einem Computer und fahren durch ein KZ, ja, und das ist irgendwie, oder durch eine geschichtliche Wahnsinn, und das ist auch eine Frage an eigene Erfahrung. Was ist jetzt die Erfahrung, wenn es so leicht ist?
So leicht ist, durch Google an diese Orte zu fahren, genau, durch die Geschichte zu reisen.
Genau, also es ist oft nicht mit dieser Mühe verbunden, und ich glaube, körperliche Mühe ist oft sehr, sehr wichtig, um etwas zu vergewissern.
Sie haben Ihren Großonkel Judas Stern erwähnt, der dieses Attentat begangen hat auf einen deutschen Botschafter. Der Botschafter hat überlebt, aber Ihr Großonkel wurde verurteilt und hingerichtet. Wie wurde in der Familie über ihn gesprochen?
Gar nichts. Und es ist wirklich zum Schutz, weil es wirklich ein Wunder ist, warum die Familie danach nicht repressiert wurde, weil es wirklich ungefähr drei Gründe gab, warum die ganze Familie danach getötet werden sollte. Mein Vater wurde eigentlich infolge einer Wohnungsuntersuchung geboren, einen Monat früher, dadurch, dass sein Onkel er wollte vielleicht einen Botschafter töten, aber das war eine sehr komplexe Geschichte, die nicht aufgeklärt ist. Und ich frage mich, warum Doktorarbeiten nicht darüber geschrieben sind, weil es genau 32 ist, weil es genau vor den Wahlen ist und weil es genau der Versuch ist, Deutschland und die Sowjetunion sozusagen in Konflikt zu bringen. Da schießt ein Mann in die Dunkelheit. Ja.
Und verändert vielleicht den Lauf der Geschichte. Sie haben in Ihrem Buch vielleicht erst doch immer wieder drüber nachgedacht, wie unbedacht man manche Worte einfach in den Mund nimmt, wie zum Beispiel Auschwitz oder Holocaust. Spüren Sie diese Unbedachtheit gerade wieder? Also gibt es neue Worte, die vielleicht mit Terror und Schrecken verbunden sind, Worte wie Butscha oder Irpin? Und sollte man diese Worte trotzdem aussprechen, damit man sie nicht vergisst?
Das ist eine sehr gute Frage. Wie versucht man, Menschen an bestimmten Ereignisse zu erinnern oder die nahe zu bringen, ohne diese Worte oder diese Orte oder diese Ereignisse nicht inflationär zu machen. Wie? Das ist tatsächlich eine sehr ambivalente Sache und ich erinnere mich, wie ich jedes Mal so fast, also das war wirklich ein Schauder für mich, das Wort Auschwitz zu hören und übrigens in meiner Sprache, das ist Osvencim und das ist fast ein anderer Ort, ja. Und dass man so leicht immer sagt und sagt und sagt und dann zum Beispiel das Wort Konzentration für mich ist auch so sehr fragwürdig und es gibt verschiedene andere Sachen und ich dachte sogar, dass ich mich nicht so gut konzentrieren kann, weil ich sofort da bin. Und ja, und eigentlich mein Buch ist gerade über diese Minenfelder, ja, also wie erzählt man und wie. Das ist eigentlich das wichtigste Thema, diese Suche nach der Sprache. Wie erzählt man die Geschichte, ohne die Worte wieder zu vergewaltigen? Und besonders was russische und deutsche Sprache angeht, da ist sehr, sehr viel kontaminiert. Und zum Beispiel, ich erinnere mich, wie ich mit dem Wort Heil umgegangen bin und wie schön ist dieses Wort Heil und Heilen und was ist damit passiert und wie ich dann plötzlich so schräg das benutze, wirklich wie ein Schuss, dass man wirklich versteht auch, was mit den Worten passiert ist und wie ich über Selektion rede und wie ich keine Entscheidung treffen möchte, weil es Selektion bedeutet und wie ich die Leute gerettet habe automatisch dadurch, dass ich an ein Gerät gehe und diese Blätter kopiere, weil ich nicht unterscheide. Entschuldigung, ich kann das nicht mal sagen. Und durch dieses Kopiergerät eine Rettung erstelle, weil es gerettet, also gerettet und gerettet ist für mich das gleiche Wort. Und wie man jetzt damit umgeht, das ist wirklich auch die Frage. Ich meine, wir haben so viel mal das Wort Vernichtung gesagt und Vergewaltigung und Butcher und Erpin und so. Ich weiß es nicht. Also deswegen versuche ich, eine andere Geschichte zu erzählen, die sozusagen diese Geschichte in Resonanz bringt. Es ist wie beim Schmerzen, also das kennt man aus eigenem Leben. Ich glaube, jeder Mensch kennt das, dass wenn man einen Schmerzen hat, das resoniert mit einem anderen Schmerzen. Und eigentlich Schmerzen zu haben, es ist auch für mich immer Voraussetzung gewesen, den anderen zu verstehen. Es ist leider nicht so. Es ist leider nicht so.
Hilft es Ihnen dann, dass Sie auf Deutsch schreiben? Oder, also nicht helfen, aber ermöglicht es Ihnen, dieses Schreiben auf Deutsch, nochmal anders über solche Wörter nachzudenken, wie zum Beispiel Arbeit, Konzentration, Lager, Selektion und so weiter? Haben Sie da sozusagen eine gewisse Distanz zu der Sprache? Und hilft es Ihnen bei Ihrem literarischen, poetischen Schreiben?
Also ich glaube, wenn man meine Texte liest, kann man nicht richtig über Distanz sprechen. Ich meine, ich habe das sehr, sehr oft gehört, ja, dass es so eine Art emotionale Distanz schafft.
Ich meine nicht emotionale Distanz, ja, sondern so ein, dass Sie vielleicht viel mehr mitdenken, wenn Sie sich entscheiden, ein Wort zu benutzen, dass Sie dann vielleicht mehr über die Kontexte nachdenken und es nicht einfach nur benutzen, weil es sozusagen das passende Wort ist.
Das mache ich auch auf Russisch nicht. Also ich glaube, die Sprache ist so ein magisches Mittel und ich spüre das oft. Also da muss man nicht ein Opfer von Propaganda sein, um das zu verstehen. Es ist wirklich eine sehr, sehr magische Sache und durch die Sprache entstehen oft Dinge, die wir selbst nicht geplant haben und nicht erzeugen wollten. Und russische Sprache ist jetzt auch mehr als kontaminiert und das ist meine Muttersprache und es ist mir sehr, sehr schwer. Ich weiß nicht, wie man weiter auf Russisch schreibt, was man damit macht. Also, weil ich gleichzeitig Ukrainerin bin und zur russischen Sprache gehöre, es war früher kein Widerspruch und es ist die Frage, was ist jetzt? Was die deutsche Sprache angeht, es ist interessant, Sie haben gesagt, Sprache der Täter, aber für mich ist es Sprache der Demokratie geworden. Also ich benutze jetzt Demokratie in einem ganz, ganz einfachen Sinne. Ich habe in Deutschland, ich lebe nicht nur in Deutschland, verstehen Sie? Also für mich war Deutsch die Sprache, in der ich mit meinen italienischen, englischen, ich weiß nicht, maltesischen Freunden gesprochen habe und oder französischen. Das ist eine Sprache der Aufklärung. Aufklärung auch über heutige politische Welt. Und natürlich gibt es wahnsinnige Defizite in der deutschen Politik. Aber ich bin aus Moskau gekommen und für mich war es so beeindruckend, was man in der Politik regeln kann. Auf jeden Fall Ziele und Bestrebungen der Politiker und auch diese deutsche Wir, ob es auch inflationär ist oder mangelhaft oder auch manchmal nicht ehrlich oder institutionalisiert ist, aber damalige deutsche Wir in Bezug zur Geschichte. Ja, ich meine jetzt nicht Schuld, ich meine Verantwortlichkeit und was es für das moderne Leben gebracht hat. Deswegen habe ich jetzt so auch meine eigene Krise, auch in meinem nicht Freundekreis, aber Bekanntenkreis von den Menschen, die wirklich nicht verstehen, dass zum Beispiel ohne Waffen man nicht schafft. Ja, und dass meine Freunde auch in Gefahr sind, weil sie sich nicht verteidigen können. Und das ist eine ganz andere Geschichte. Okay, aber wenn man zur Sprache zurückgeht, also Sprache ist alle diese Muskeln von unglaublicher Literatur, von Politikentwicklung und so weiter. Und das bedeutet, dass deutsche Sprache jetzt eine der freiesten Sprachen auf der Welt ist. Und es ist auch ein Asyl für, nicht nur, also Deutschland ist nicht nur Asyl für Jugoslawen geworden oder jetzt Syrien oder Afrikaner oder so weiter. Aber das ist auch zur Sprache, aus verschiedenen Gründen, auch aus pragmatischen Gründen, zu sehr vielen Leuten geworden, die jetzt ihre Geschichten, die nichts mit deutscher Geschichte zu tun haben, auf Deutsch erzählen. Das ist grandios, ja. Und das ist ein bisschen so eine Bereicherung, wie es damals in Amerika gewesen, also in den USA gewesen. Aber wenn Deutsche ernst sagen, wir sind Täternation, das ist auch eine Repressalie gegen sich selbst. Das ist nicht okay. Das ist wichtig, das in historischen Kontext zu betrachten und nicht über Nationen zu sagen. Es hat auch schlechte Folgen, auch für Kinder und für neue Generationen und für Abstumpfung. Es bedeutet also, das ist natürlich für mich so eher etwas auch Romantisches letztendlich. Ja, ich bin ein Mensch, der sehr, sehr von Romantikern, deutschen Romantikern beeinflusst bin und eigentlich ich betrachte vielleicht Esther als Wanderung und nicht als Familiengeschichte. Und das bedeutet, das ist ein Mensch, der durch die Gegend geht mit sehr unklaren Zielen. Und vielleicht das Ziel ist die Kunst und da bin ich nicht sehr weit weg von Ludwig Tieck. Ich meine nicht von literarischer Qualität natürlich, sondern dass man wirklich etwas sucht, was jenseits des Textes bleibt.
Frau Petrowska, wir haben sehr viel jetzt über die Sprache und über das Schreiben und über Fotografie gesprochen. Jetzt haben Sie eben noch das Wandern mit reingebracht. Dieser Krieg muss zu Ende gehen, er wird zu Ende gehen, wir wissen nur nicht wann. Wissen Sie vielleicht schon, wohin Ihre erste Reise gehen würde in die Ukraine?
Also auf jeden Fall, ich habe geplant, dass ich im Mai nach Kiew fahre. Und ehrlich gesagt, es tut mir wirklich weh und ich fühle mich auch etwas verloren, weil ich mich nicht entschieden habe, nach Kiew zu fahren. Erst war zu spät, dann hat meine kleinste Tochter gesagt, ich bitte dich nicht zu fahren. Und ich konnte wirklich, ich konnte es nichts machen. Und dann war ich lange Zeit krank und irgendwie hin und her. Und ich war nicht da und alle meine Freunde sind hin und her gefahren. Ich habe Freunde, die Filme gedreht haben oder einfach, obwohl sie schon in Deutschland gelebt haben, nach Kiew gefahren sind und leben jetzt da. Kiew.
Katja Petrowska, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.